Moin aus Hamburg. Es ist Donnerstag und das heißt, es ist wieder Zeit für den O-Ton, den Podcast von Otto. Mein Name ist Christopher Herden und in der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema Cybersecurity, denn wir sind ja immer digitaler, also wird auch dieses Thema immer relevanter. Die Cyberkriminalität nimmt nämlich zu. Erst vor kurzem hat die Schwarzgruppe, zu der auch der Discounter Lidl gehört, berichtet, dass die Cyberangriffe innerhalb der Unternehmensgruppe von etwa 3.500 täglichen Angriffen vor dem Ukraine-Krieg jetzt auf 350.000 pro Tag angestiegen sind. Vor allem wohl aus Russland, sagt der Konzernchef dazu. Das hat zur Folge, dass natürlich hohe Kosten und ein Mehraufwand in der Arbeit entstehen. Und in Deutschland insgesamt entstehen pro Jahr über 200 Milliarden Euro an finanziellen Schäden allein durch Cyberkriminalität. Das finde ich verrückt. Und dabei stellen sich ein paar Fragen, nämlich warum überhaupt nimmt die Cyberkriminalität zu? Was hat KI damit zu tun, also künstliche Intelligenz? Und wie können sich Unternehmen und auch Privatleute davor schützen? Und wir haben jemanden, der ist Experte auf dem Gebiet bei Otto. Das ist Ralf Kleinfeld, Information Security Officer. Und Ralf, ich freue mich, dass du da bist. Moin.
Moin und danke für die Einladung und vor allem dafür, dass wir über dieses wichtige Thema sprechen. Es ist aber nicht nur ein Anstieg von Kosten und Aufwand, sondern insbesondere auch ein Anstieg der Risiken bis hin zu existenzbedrohenden Auswirkungen für Organisationen, für Behörden und auch für Unternehmen.
Warum glaubst du denn, hat sich die Zahl der Cyberangriffe gesteigert oder nimmst du das nicht so wahr?
Das nehme ich schon wahr. Ich würde aber gerne noch mal einen kleinen Blick zurück in die Zeit machen. Ich erinnere mich noch gut an einen Bericht aus dem Jahr 2012 und der hatte den hübschen Titel Russian Underground. Darin haben die Autoren ihre Erkenntnisse über den digitalen Schwarzmarkt in Russland beschrieben, dessen Anfänge sie auf 2004 angesetzt haben, also 20 Jahre her.
Wow, ja.
Und mir ist diese Lektüre noch sehr in Erinnerung und das ist mir deutlich geworden damals, mit was wir es zu tun haben und wohin die Entwicklung geht. Mhm. Es sind die Anfänge von dem, was wir modern als Cybercrime as a Service bezeichnen. Und ich würde die Entwicklung daher nicht auf die letzten 2 Jahre beschränken. Das hat deutlich früher angefangen. Mhm. Und läuft, und du hattest es in der Anmoderation schon gesagt, parallel zu der Entwicklung der Digitalisierung. Software as a Service oder Cloud-Dienste ermöglichen heute neue Geschäftsmodelle oder die Optimierung von bestehenden Geschäftsmodellen. Und unsere Gesellschaft wird mehr und mehr hybrid. Dinge finden online, verbunden und digital statt, physisch statt. Und genau das passiert natürlich auch auf kriminellen Ebenen.
Okay, und inwiefern haben politische Faktoren, wie zum Beispiel jetzt der Ukraine-Krieg, den ich ja auch eben angeführt habe, überhaupt da einen Einfluss? Oder bringst du das nicht in Zusammenhang?
In den Dimensionen ist das vermutlich etwas Neues, im Grundsatz jedoch auch hier nicht. Soweit ich die öffentliche Berichterstattung mit meiner Cybersecurity-Brille verfolgt habe, so hat zum Beispiel der Ukraine-Krieg viel früher als 2022 begonnen, nämlich im Cyberraum. Und aha, viel weniger sichtbar. Gerade erst habe ich die Reportage des MI5-Chefs gehört, der darauf aufmerksam macht, wie groß die Gefahr durch Cyberangriffe für die Gesellschaft ist. Besonders deutlich kann man das anhand eines in diesem Jahr bekannt gewordenen Falls einer frei verfügbaren Software namens ExecUtils erläutern. Nach dem, was ich darüber lesen konnte, war das ein von langer Hand geplanter und über mehrere Jahre akribisch durchgeführter Versuch, sich für eine Großzahl von Systemen im Internet eine versteckte Backdoor, also eine digitale Hintertür, zu verschaffen. Es wird vermutet, dass dahinter staatliche Akteure stecken. Und glücklicherweise wurde das rechtzeitig erkannt und verhindert, dass diese Backdoor wirksam wird. Mhm. Undenkbar, was für Auswirkungen das gehabt hätte, wenn quasi staatliche Akteure wahlfrei Zugriff auf viele Systeme im Internet gehabt hätten.
Ja, Backdoor, digitale Backdoor, also digitale Hintertür, sagtest du schon. Wie funktioniert denn überhaupt Cyberkriminalität? Das ist jetzt für mich noch sehr theoretisch mit dieser, also ein Einbruch kann man sich vorstellen, da will jemand die Tür aufknacken, ne, im Physischen.
Ja, genau. Und du hast ja schon erwähnt, die Schwarzgruppe spricht von 350 Angriffen täglich. Was gehört so dazu? Na, das ist der Versuch, auf Software zuzugreifen, die möglicherweise Schwachstellen hat und damit ungewollte Dinge möglich werden. So eine Hintertür wäre eine gewollte Schwachstelle, die man da einführt. Aber Software haben halt auch Fehler und durch Fehler können eben auch Sicherheitsfunktionen überwunden werden. Das, was man dagegen tun muss, würde ich als digitale Hygiene bezeichnen. Also so ein Housekeeping, halt deine Software ordentlich auf Stand. Und man könnte diese Schwachstellen auch damit vergleichen, dass man zum Beispiel auf einer Litfaßsäule einfach alle Türschlösser aufführt, die leicht zu knacken sind, zum Beispiel mit einem Zahnstocher. Dann bräuchte jemand, der einbrechen möchte, sich einfach nur diese Litfaßsäule anzugucken und dann nach Schlössern suchen, die leicht zu knacken sind. Dann geht er von Haus zu Haus. Und dort, wo dann ein bekanntes Schloss mit Schwachstelle ist, geht er rein mit seinem Zahnstocher. Mhm. Und so kann man sich das auch online vorstellen.
Also alles ist quasi zugänglich für die Leute, die genau, da rein wollen.
Genau, weil natürlich auch jemand, der Software einsetzt, darüber informiert sein sollte, welche Schwachstellen diese Software hat, um diese Schwachstellen zu schließen. Mhm. Aber die gleichen Informationen stehen natürlich auch Kriminellen zur Verfügung. Mhm. Und digital geht es natürlich viel einfacher, weil ich schicke einfach Computersysteme los, suche mal nach dieser Software und guck, ob die Schwachstelle da ausgenutzt werden kann. Und mit der zunehmenden Professionalisierung, mit dem, was ich vorhin schon als Cybercrime as a Service bezeichnet habe, geht das auch immer schneller und effizienter. Mhm. Und weil Technologie im Sinne von Resilienz und Cybersecurity immer besser wird, ist nach wie vor auch der Mensch immer ein Ziel. Also um bei dem Türschlossbeispiel zu bleiben, wenn ich jetzt aber ein gutes, sicheres Schloss habe, was nicht mit dem Zahnstocher zu knacken ist, dann lohnt es sich auch weniger zu versuchen, dieses Türschloss zu manipulieren und aufzukriegen. Es ist viel einfacher, an der Tür zu klingeln und dann mit negativen Absichten zum Beispiel einen Blumenstrauß anzubieten oder komme von der Sicherheitsfirma und biete eine kostenlose Überprüfung deiner Sicherheitsfunktionen im Haus an, dann liegt es an dem Besucher oder an dem Hausbewohner, besser gesagt, denjenigen nicht reinzulassen, zu erkennen, dass das manipulativ gedacht ist. Und das ist digital genau das Gleiche. Eine Phishing-Mail ist nichts anderes. Ich biete einen Lottogewinn oder irgendwas an oder sage hier, du musst dich anmelden, damit der Dienst weiter funktioniert. Alles mit dem Versuch, an Zugangsdaten zu bekommen. Und dann hilft technischer Schutz nicht mehr, wenn ein Empfänger einer solchen E-Mail auf den entsprechenden Link klickt und seine Zugangsdaten eingibt.
Ja, das kennen wir alle, würde ich sagen. Also ich bekomme täglich leider, das ist sicherlich auch nicht richtig so, viele Spam-Mails, in denen irgendwas steht und mit Buttons und klicken Sie hier und es sieht auch nach meiner Bank aus. Ne? Also das kennen wir, glaube ich, alle oder so gängige Anbieter, die wir alle so nutzen. Warum ist das denn so lukrativ? Also funktioniert das wirklich so gut? Naja, also ich klicke zum Glück nicht so oft da drauf, aber ist das wirklich lukrativ?
Sehr gut, dann bist du schon gut sensibilisiert. Durch die Entwicklung von Technologie in Verbindung mit Cybercrime as a Service ist das halt einfach und kostengünstig in Massen möglich. Wenn ich nochmal diesen Bericht von 2012 nehme, ich kann mich an die Preisliste erinnern, da kostete eine Fake-Webseite, auf der ich zum Beispiel dann nach Passwörtern frage, $5 bis $20, diese Webseite aufzusetzen oder $10 für 1 Million Spam-Mails.
Das ist günstig.
Und das ist 12 Jahre her. Ich würde sagen, das dürfte heute günstiger sein. Ich habe nur leider keine Preisliste gefunden.
Deshalb kriege ich auch so viele Spam-Mails.
Genau, weil es für den Absender eigentlich quasi gar nichts kostet. Mhm. Und es reicht ja, dass wenige reagieren. Wenn mich 1 Million Mails $10 kosten, reicht wahrscheinlich einer, der reagiert. Damit habe ich die $10 irgendwie auch wieder reinbekommen.
Ja, verstehe.
Und Kriminelle nutzen halt menschliche Reaktionen aus. Ne? Hatten die Beispiele schon, ein Lottogewinn, freut sich jeder drüber.
Ja.
Und vielleicht setzen dann so ein paar Prüfmechanismen aus und denkst so, ach, den Lottogewinn nehme ich gerne mit. Oder häufig sind es eben auch Themen, die mit mehr Druck verbunden sind. Mhm. Und manchmal sind die Kriminellen, das muss man sich auch vergegenwärtigen, so gemein in Anführungszeichen, bewusst schlechte Mails zu formulieren, weil sie überzeugt sind, dass jemand, der auf so eine schlecht gemachte Mail reinfällt, auch insgesamt leichter zu betrügen ist.
Also ja, sie gehen auch smart vor, ne?
Genau.
Ja. Okay, und ich habe ja vorhin schon mal KI, also künstliche Intelligenz, angerissen, weil man würde ja jetzt denken, also zwei Gedanken dazu. Fällt es jetzt Cyberkriminellen leichter, durch KI uns anzugreifen? Und sind wir durch KI besser geschützt, weil auch auf beiden Seiten KI was Gutes tut? Was sind da deine Gedanken?
Also um es vorwegzunehmen, ja und ja. Also künstliche Intelligenz ist meiner Ansicht nach ein Beschleuniger für Digitalisierung.
Ja.
Und das gilt natürlich sowohl im Positiven als auch im Negativen.
Okay.
Wie beschrieben, es existiert sowas wie ein Markt für Cybercrime-Dienstleistungen. Und in Verbindung mit diesem und mit Hilfe von KI wird immer weniger Know-how von Angreifern benötigt. Man muss sie dann eher wie Geschäftsleute betrachten, die sich einfach Fähigkeiten, die sie nicht haben oder brauchen für ihre Kampagnen, hinzukaufen. Und Angriffe auf Technologie lassen sich mit Hilfe von KI noch besser und variabler gestalten. Und die laufen halt automatisiert ab. Mhm. Aber auch Angriffe auf Menschen können durch KI unterstützt werden. Social Engineering ist hier der Fachbegriff. Den kann ich durch gezieltes Ausnutzen von Wissen über Menschen erreichen. Und das kann eine KI unterstützen. Zum Beispiel habe ich mal einen Beitrag gelesen oder gesehen, da hat jemand das LinkedIn-Profil von einem potenziellen Opfer durchsucht, sich automatisiert ein Profil davon erstellen lassen, daraus automatisiert einen Sprachtext für einen Anruf. Mhm. Dann wurde das automatisiert von einer KI aufgezeichnet mit dem Ziel, auf einen Anrufbeantworter zu sprechen, wo auch solche Dinge wie Äs und kurze Pausen eben kein natürliches Gespräch, sondern wie man sich eben so verhält, wenn man überraschend einen Anrufbeantworter besprechen soll, automatisiert generiert. Dann wurde das vermeintliche Opfer angerufen und dieses Sprachfile wurde abgespielt und hier war gar kein Mensch beteiligt. Das ist den kann ich durchautomatisieren, den Prozess. Das heißt, massenhaft durchführen, kostet mich wenig Aufwand, wenig Zeit. Und der Angerufene wurde gelockt mit: Du machst ja tolle Sachen in deinem Aufgabengebiet. Wärst du für ein Interview für das Wall Street Journal bereit?
Ja, ich habe das auch schon ein paar Mal gelesen. Es ist gruselig, was da inzwischen möglich ist. Aber du sagtest auch, wir können uns aus Unternehmenssicht zumindest schützen, auch mit KI.
Genau, also Machine Learning ist ja auch ein Baustein von KI-Lösungen. Mhm. Das heißt, eine Maschine lernt ein Verhalten und kann daraus Ableitungen treffen. Das ist in der Cybersecurity nicht ganz neu, weil Kommunikationsverhalten von Computersystemen und Computernetzwerken ist sehr individuell. Also nicht von einem Unternehmen automatisch aufs nächste zu übertragen, wie viel gearbeitet wird, zu welcher Uhrzeit, wie viele Menschen online sind, das ist sehr variabel und von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Mhm. Sowas kann mit Machine Learning gelernt werden, um dann Abweichungen davon als Auffälligkeiten zu alarmieren. Mhm. Also das wäre etwas, was gar nicht so neu ist. Und natürlich kann KI aber weit mehr, nämlich insbesondere generative KI kann dabei helfen, große Datenmengen zu analysieren und kann Analysten dabei helfen, diese aufzubereiten, zu untersuchen und so schneller zu reagieren. Und ich glaube, dass da noch viel, viel mehr möglich ist, von dem, was heute erst anfängt, wenn wir KI auf der defensiven Seite so nutzen, dass ich automatischer ungewöhnliches Verhalten erkennen kann.
Okay. Und was können wir als Privatpersonen tun? Also ich weiß, mit dir zu sprechen hilft immer. Wir haben ja schon immer über das Passwortthema gesprochen. Da bin ich nicht so gut, das darf man eigentlich öffentlich nicht sagen. Aber ich habe jetzt natürlich alles überall geändert, individualisiert, Mehrfaktor-Authentifizierung. Das ist einer deiner Lieblingstipps, oder?
Absolut. Mehrfaktor-Authentifizierung fühlt sich manchmal ein bisschen sperrig an, ist aber etwas, was total dabei hilft, dass selbst wenn mein Passwort von jemand anderem übernommen wird, derjenige damit alleine nicht viel anfangen kann. Mhm. Das heißt, meine Empfehlung wäre, überall da, wo Mehrfaktor-Authentifizierung angeboten wird, einschalten. Man kann häufig auch differenzieren. Es muss also nicht bei jedem Login gemacht werden, sondern vielleicht auch nur bei bestimmten Funktionen. Seine Software aktuell halten. Das Smartphone ist unser direkter Draht in die digitale Welt. Das heißt, wenn das Smartphone auf aktuellem Softwarestand ist, ist schon ein guter Schritt. Und natürlich die Sicherheitsfunktionen, die so ein Smartphone hat, gerne auch nutzen. Beispielsweise wird ja immer mehr auch Biometrie zum Entsperren genutzt. Wenn ich die Biometrie habe, also Gesichtserkennung oder Fingerabdruck, dann kann ich ja auch ein kompliziertes Passwort zum Entsperren benutzen und nicht eine vierstellige PIN. Mhm. Weil wenn das Gerät verloren geht, eine vierstellige PIN kann man durchaus nicht unrealistisch auch knacken. Wenn ich ein kompliziertes Passwort nehme, was ich aber selber nicht so oft eingeben muss, wenn ich Gesichtserkennung oder Fingerabdruck nehme, schützt mein Gerät aber. Und ja, wie gesagt, alle Sicherheitsfunktionen, die so ein Smartphone bietet, anschalten. Da lohnt es sich auch immer mal wieder nach Updates zu schauen, ob nicht neue Sicherheitsfunktionen hinzugekommen sind.
Und du plädierst ja immer für Aufklärung in Sachen Cybersicherheit. Da hatten wir vor kurzem ja auch die Cybersecurity Days hier, die ja von Otto, glaube ich, ins Leben gerufen wurden aus deinem Bereich. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was das genau ist.
Ja, mein Gedanke war, dass wir Sichtbarkeit für das Thema erzeugen sollten. Und wir haben mit diesen Security Days mehrere Tage für das Thema vorgesehen, um allen möglichen Zielgruppen Angebote machen zu können. Also von, wie mache ich mein Heimnetzwerk sicher, um wirklich die Kollegen auch auf der privaten Ebene mitnehmen zu können, mhm, bis hin zu sogenannten Capture the Flag Events, wo man schon mit einer Technologie-Expertise versuchen muss, Aufgaben zu lösen, um dann das Ziel zu erreichen im Wettbewerb mit anderen. Und allein diese zwei Tage sollen ja auch signalisieren, uns ist dieses Thema wichtig. Selbst für die, die nicht teilgenommen haben, die kriegen mit, dass das Thema wichtig ist. Und das haben wir zum Beispiel, indem wir an den beiden Tagen in diesem Jahr haben wir bei uns in der Kantine die Speisen auch immer mit so einem leichten Security-Touch versehen. Ah. Also gab es die Firewall Fries.
Ah, okay.
Ja. Damit jeder, der essen geht, auch sofort irgendwie einen Impuls kriegt dafür. Und wo kann man besser über Dinge reden als beim Essen, wo man nicht in einem Fachthema verhaftet ist. Und wir haben dieses Jahr das erste Mal das gemeinsam mit zwei weiteren Unternehmen gemacht. Und das ist für mich auch ganz wichtig, dieser Ausdruck, dass wir uns da gegenseitig unterstützen müssen. Das geht auch im Privaten. Also wenn ich irgendwas Ungewöhnliches wahrnehme, einfach mal miteinander reden, wenn man unsicher ist.
Ja.
Und Unternehmen können sich auch gegenseitig unterstützen, weil letztendlich geht es darum, dass wir uns alle vor den gleichen Bedrohungen schützen. Aber nicht jeder muss alle Erfahrungen selbst machen. Mhm. Und deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, dass wir das dieses Jahr eben mit zwei weiteren Unternehmen machen konnten. Und versuchen natürlich weitere Unternehmen dazu zu gewinnen, so etwas zu tun, um Sichtbarkeit für das Thema zu erzeugen. Gleichzeitig sind natürlich die Inhalte auch immer ein bisschen Lernmöglichkeit. Mhm. Und wir bleiben mit dem Thema im Gespräch.
Ja, cool. Es zeigt ja auch, wie wichtig das ist, also wenn da auch noch andere Unternehmen mit aufspringen, logischerweise. Und für alle, die jetzt das Bedürfnis haben, ihren Passwörtern zu schrauben, sehr, sehr gerne hiermit die Einladung. Ganz, ganz vielen Dank, dass du uns das Thema nochmal nahegebracht hast. Schön, dass du da warst.
Herzlich gerne. Vielen Dank.
Und wenn ihr nächstes Mal einschaltet, hört ihr meine Kollegin Elena mit einem Thema und einem Experten oder einer Expertin von Otto. Und ihr dürft uns sehr gerne auf der Plattform, auf der ihr gerne Podcasts hört, folgen und uns auch bewerten. Und bei Fragen, Feedback oder Wünschen meldet euch immer gern bei uns, zum Beispiel über LinkedIn. Bis dahin, liebe Grüße aus Hamburg und tschüss.